Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Hallo, guten Morgen, Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich heute wieder über einen ganz speziellen, ganz besonderen Gast, der Sascha, der, ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren mal, glaube ich, bei uns im Kurs war. Ich glaube, wir sind mit Fitness losgegangen und der eine sehr, sehr spannende Biografie hat, weil diese Biografie auch zeigt, wie man sich im Leben auch verändern kann und wie man seine Leidenschaften, seine Träume dann auch tatsächlich in die Realität umsetzen kann. Er betreibt heute einen Hof, einen Fitnesshof, einen Präventionshof, kann man sagen. Da werden wir gleich ein bisschen mehr darüber erfahren. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Sascha war mal Beamter und hat für die Feuerwehr gearbeitet und fand eigentlich den Beruf eigentlich ganz cool, aber mehr so die Fitnessaspekte dabei. Hat mir da auch viel darüber erzählt, was man da so im Einsatz alles leisten muss. Das Thema Energie, das Thema Masken und so weiter, was wir durch Corona ja auch gelernt haben, dass das einen gewissen Einfluss hat. Und und das, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass die Fitness ebenso extrem wichtig ist, auch für einen Feuerwehrmann bei einem entsprechenden Einsatz, wenn ihr da mit Atemschutzmasken und so weiter arbeitet. Naja, und du hast dann eben den Schritt irgendwann in die Selbstständigkeit gewagt mit so kleinen Zwischenschritten, sage ich mal, und bist dann irgendwann richtig eingetaucht und hast gesagt, okay, jetzt investiere ich mal richtig und baue mir meinen Krügerhof, wo ja heute sehr viele Menschen zu dir kommen und dann an ihrer Fitness, an ihrer Prävention und auch an anderen Dingen inzwischen arbeiten. Du bist dann ja noch immer wieder weitergegangen, hast inzwischen auch eine IHHT installiert und bietest heute sehr viele Dinge an, die für die Menschen da draußen sehr wertvoll sind, in der Gruppe, aber auch im Einzeltraining, im Einzelcoaching. Sascha, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Jens, ich wollte dich gerade noch ein bisschen unterbrechen in deinem Enthusiasmus, den Sascha erstmal begrüßen. Vor allen Dingen, wir haben ganz oft jetzt von seinem Hof gesprochen, aber wir müssen ihn ja mal mit seinem vollen Namen auch mal darstellen. Also auch von mir, hallo Sascha, unser Gast heute, Sascha Krüger. Der Jens hat es gerade schon gesagt, er und seine Frau haben sich einen Lebenstraum erfüllt und haben einen alten Bauernhof umgebaut zu einem kleinen und feinen Gesundheitsstudio. Und ich sage nochmal ein, zwei Punkte mehr zu Sascha. Erstmal freuen wir uns, dass wir dich heute hier haben. Und vor allen Dingen müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, um was es eigentlich geht mit Sascha, worüber wir mit Sascha heute mal sprechen wollen. Und zwar, es geht um das Thema Eisbaden. Wir haben an der einen oder anderen Stelle, haben wir das schon mal erwähnt in unseren Podcasts, aber haben noch nie mal eine ganze Episode dazu aufgezeichnet. Und umso mehr freuen wir uns heute, einen richtigen Experten, den Sascha Krüger, bei uns zu haben. Sätze noch zum Sascha. Vielseitige Expertise bringt er mit. Er ist Diplomtrainer für medizinische Fitness, er ist Ernährungsberater, Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie und er ist auch ausgebildeter Notarztassistent und auf seine Feuerwehrvergangenheit kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen. Und seit 15 Jahren lebt er nun schon seine Leidenschaft jeden Tag aufs Neue und Menschen dabei zu unterstützen, halt einfach fitter, gesünder zu werden. Und ich sagte gerade das Thema Eisbaden. Erste Frage, Sascha, wir gehen direkt mal rein. Wie bist du eigentlich zum Eisbaden gekommen? Das ist ja jetzt ein bisschen so im Mainstream angekommen, auch das Eisbaden. Wie kommt man dazu?
Ja, das kann ich eigentlich ganz einfach erklären. Und zwar das ist mittlerweile über 10 Jahre her, mache ich das Ganze schon. Und ich war damals mit dem Jens noch auf einer Paleo-Tour. Also sind wir ein bisschen durch die Natur gewandert und dann war so das Highlight des Abends oder des Tages, dass wir abends in den Fluss gehen durften. Und der Fluss war auch schon relativ kalt und das war so ein ganz besonderer Moment, so in das kalte Wasser zu gehen, sich wieder zu waschen. Das war so für den Kopf was ganz Besonderes. Ja, als ich irgendwann zu Hause war, habe ich dann angefangen mit einer kalten Gartendusche. So hat es ursprünglich angefangen. Und dann wurde es irgendwann halt so kalt, dass die Gartendusche eingefroren ist. Und dann war halt Ende mit Duschen. Und dann ging das so los, dass ich mich immer mehr damit befasst habe, wie geht richtiges Eisbaden, was für ein Becken bräuchte man dazu. Dann war damals, fing das gerade an mit Wim Hof. Das war dann so einer der Pioniere, wenn es ums Eisbaden geht, habe mich da so ein bisschen eingearbeitet in die ganze Geschichte und habe dann über verschiedene Atemtechniken und sowas mich mit dem Eisbaden dann vertraut gemacht.
Okay, und was hat sich denn so im Laufe der Zeit verändert? Du hast gerade gesagt, ja, du hast dich damit auseinandergesetzt, ob man sich in eine Wanne setzt, in eine Tonne setzt, eine kalte Dusche nimmt. Bleibst du jetzt länger drin? Also dein erstes Erlebnis im Fluss, wie lange machst du das? Wie lange bleibst du in so einem Eisbad? Wie häufig machst du das? Das sind da wahrscheinlich auch Fragen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren.
Ja, also das ist halt immer eine Frage des Trainingszustandes. Das hat sich mit der Zeit natürlich ausgebaut bei mir. Für mich war das anfangs so gar nicht, dass ich muss jetzt super lange in dieses Eiswasser rein, sondern ich habe das mit dieser Tour ursprünglich verbunden und dieses kalte Wasser um mich herum. Das war für mich so einfach so ein Flashback in diese Tour rein, so eine Erholung, so ein ja, Anti-Stress-Moment, so wirklich dieses komplett runterfahren. Das war einfach ein ganz, ganz tolles, intensives Gefühl. Und je nachdem, welches Stresslevel man hat, sucht man ja für sich verschiedene Möglichkeiten, dieses Stresslevel zu reduzieren. Und das habe ich dann, wie gesagt, mit dem Eiswasser gefunden. Über diese Atmung, anfangs ist es natürlich ein Stressreiz, aber desto häufiger man das macht, desto mehr man sich daran adaptiert, desto besser funktioniert es. Und dann ist natürlich auch nicht jeder Tag gleich. Wir haben unterschiedliche Tagesformen. Ja? Es kann mal sein, dass sich so eine Art Infekt ankündigt oder sowas. Dann macht man sowas natürlich nicht, aber es geht ganz, ganz viel darum, um auf den Körper zu hören und sich langsam dieser Sache eigentlich zu widmen. Es gibt verschiedene Strategien, wie man da vorgehen kann. Das erkläre ich zum Beispiel dann auch in den Workshops, wenn man ins Eiswasser geht. Es gibt verschiedene Signale, die der Körper einem sendet, die man auch dann erkennen muss oder erkennen sollte, damit man es eben nicht übertreibt. Ja, das sind so immer die wichtigen Sachen.
Und was sind für dich so im Nachhinein die größten Benefits aus so einem Eisbad oder in so einem Bad in der Eistonne? Hat sich irgendwas bei dir verändert? Ist dein Immunsystem, sage ich ja mal, stärker geworden? Bist du weniger anfällig für Infekte? Ist dein Blutdruck gesunken oder eher erhöht? Oder hat sich an deiner Herzfrequenz was ge getan? Kannst du dazu was sagen?
Ja, kann ich. Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele Sachen, die auch dann im Internet sowas genannt werden. Also Blutdruck, ja, habe ich keinen hohen Blutdruck, ich habe einen sehr guten Blutdruck, deshalb habe ich da keine Veränderung festgestellt. Aber das, was man eben da auch weiß, ist, dass zum Beispiel sich Entzündungswerte im Körper reduzieren, als ein Beispiel. Ja? Dann haben wir Durchblutung verbessert sich. Dann haben wir eine Förderung von weißen Blutkörperchen, also dass das Immunsystem stärker wird. Ich merke halt, dass ich mit Infekten und sowas nicht wirklich viel zu tun habe, dass ich eigentlich auch durch den Winter relativ gut durchgehen kann, ohne dass da irgendwie Erkältungen im Anflug sind. Was haben wir noch für Sachen? Das allgemeine Wohlbefinden ist definitiv besser, wenn man so bewusst in den Tag startet. Ich mache das eigentlich immer morgens direkt nach dem Aufstehen. Der Tagesstart ist komplett anders. Ja, das ist viel, viel bewusster. Je nachdem, ich nehme meinen Sohn ab und zu sogar mit in die Eistonne. Das sind so Sachen, die man dann morgens zusammen auch genießen kann. Hört sich jetzt für viele erstmal befremdlich an, aber es ist wirklich ein Genuss, wenn man das einmal beherrscht, das Ganze. Genau, und was natürlich für viele auch spannend ist, ist eine Bildung vom braunen Fett. Also wir optimieren den Stoffwechsel dadurch. Zum braunen Fett kann der Jens bestimmt ja da ein bisschen was sagen. Das sind alles so Sachen, wenn man es regelmäßig macht. Man merkt, der Körper verändert sich. Das Mentale verändert sich. Man kriegt eine ganz andere Körperbeherrschung wieder zurück. Ne? Also man vereint eigentlich den Geist und den Körper miteinander. Und ja, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein wird ganz anders und definitiv gestärkt.
Hört sich super spannend und interessant an. Jetzt als Otto Normalverbraucher der ein oder andere Zuhörer hat wahrscheinlich jetzt großes Interesse bekommen nach ein paar Minuten, wo wir uns unterhalten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie fängt man an? Also was sind deine Empfehlungen, wenn jetzt jemand sagt, okay, was der Sascha uns hier erzählt hat im Podcast, ich möchte das mal selber ausprobieren. Und wie fange ich an? Wo fange ich an?
Also normal mache ich es immer so, dass ich halt Workshops habe und in den Workshops begleite ich die Leute. Ich erkläre denen diese verschiedenen Vorgänge, wie man das macht. Ich habe für mich damals angefangen tatsächlich mit der Atemtechnik von dem Wim Hof. Ja, ging mir darum, um sich auf sich selbst zu konzentrieren, zu fokussieren. Diese Atemtechnik ist dafür da, dass wir vermehrt CO2 abatmen aus dem Körper heraus. Dadurch sich diese Schmerzempfindlichkeit senkt im Körper. Wir werden weniger, also wir empfinden diesen Schmerz deutlich weniger. Wenn man in das Kalte geht, eine kalte Dusche ist dann noch so rückblickend noch das Einfachste, aber wenn wir wirklich in richtig kaltes Wasser gehen, ist es schon so, dass aufgrund der Blutgefäße, die sich zusammenziehen, die Zehen oder auch die Finger, dass es schon wehtut. Und das ist für den Körper erstmalig natürlich eine Stresssituation und dann sind die meisten innerhalb von kürzester Zeit wieder aus diesem Eiswasser raus. Das gilt es zu verstehen, deshalb diese Atemtechnik im Vorfeld und dann hat man so eine, ich sag mal, eine Startminute ungefähr, wenn man in das Eiswasser reingeht. Die gilt es durch eine gute Atmung, durch eine gewisse Ruhe zu überwinden und dann kommt der Körper in so eine Akzeptanz rein. Dann ist das okay, dieser Moment. Ja, man hat sich mit der Sache arrangiert. Und das Zittern hört dann auch auf, je nach Training, für 30 Sekunden, Minute vielleicht. Bei gut trainierten Leuten kommt dann auch mal 10 oder 15 Minuten dieses Zittern nicht. Ja, und wenn das zweite Mal dieses Zittern kommt, dass der Körper wirklich merkt, es wird anstrengend, es wird wirklich kalt, das entgleist einem so ein bisschen, dann sollte spätestens der Zeitpunkt sein, wo man diese Eistonne dann auch wieder verlässt.
Und ich habe jetzt mal gelesen, dass man so lange im Wasser bleiben soll, wie das Wasser kalt ist. Also wenn ich ein Wasser habe, meinetwegen, das 5 Grad kalt ist, dann nehme ich ein Bad von 5 Minuten. Ist das Wasser 10 Grad kalt, kann ich 10 Minuten drin bleiben. Ist das so als Daumenwert richtig oder was ist das völlig aus der Luft gegriffen?
Das kann man so als Daumenwert annehmen. Ganz wichtig für mich ist eigentlich immer den Leuten zu sagen, wenn man das Ganze wirklich machen möchte, das sollte niemals in einer Art Wettkampfverhalten, jetzt muss ich länger drin bleiben. Das ist überhaupt nicht die richtige Herangehensweise. Es geht eigentlich darum, den Kopf abzuschalten, wirklich in diese Ruhe, leichte Meditationsphase reinzukommen und das Eiswasser zu genießen. Und zu genießen heißt, auf den Körper zu hören, welche Signale sendet der, wenn das Wasser 10 Grad kalt ist und wir haben nach 2 Minuten schon gewisse Anzeichen, dass der Körper sich da nicht wohlfühlt, dann bitte wieder raus aus dem Wasser, weil das sollte nicht der Ansporn sein, irgendwelche Weltrekorde aufzustellen. Es geht darum, das als, soll ich sagen, als schwer zu beschreiben, einfach als normal in den Alltag zu integrieren, ja, auch vielleicht nicht jeden Tag, aber das ist was Besonderes als ein Geschenk zu sehen, das machen zu können, machen zu dürfen. Ja, und dann auch in diesen Genuss reinzukommen. Also das sollte nicht ein Angang sein, ich muss ins Eiswasser gehen, sondern viel, viel mehr, ich darf ins Eiswasser gehen und das Ganze genießen. Und da kann ich definitiv sagen, da bin ich mittlerweile und ja, darf das auch, wie gesagt, meinen Kids sogar weiter beibringen, die zum Teil auch schon mit dabei sind und mit reinkommen, über die Atemtechnik das Ganze gelernt haben und wir genießen das dann eigentlich zusammen.
Am Anfang, also wie fängt man an und steigt, also man fängt mit 2, 3 Minuten an oder wie du gesagt hast, solange ich mich wohlfühle, bleib ich drin und dann steigere ich das aber mit der Zeit immer mehr und auch das Wasser wird dann immer kälter oder bleibe ich immer bei einer Temperatur, bei einer, ich sag mal so, Wohlfühltemperatur?
Welche Möglichkeiten hat man, ist dann die Frage. Ja, also die meisten Leute sollten vielleicht wirklich mit einer kalten Dusche anfangen. Das ist ja für die Leute, die damit anfangen, schon kalt. Ja, denn jemand anfängt mit, wir fangen an, warm zu duschen, duschen dann vielleicht mal 30 Sekunden kalt, versuchen dann die Atmung zu kontrollieren, aus diesem hektischen Atmen, diesem stressigen Atmen herauszukommen, eine ruhige, kontrollierte Atmung zu finden. Dann kann man das Ganze auf 1 Minute oder 2 auch ausweiten, zum Ende hin vielleicht wieder warm duschen. Ja, so kann man sicherlich anfangen. Die nächste Steigerung ist dann vielleicht mit dem kalten Duschen aufzuhören, die letzte Minute oder 2 Minuten. Danach wäre das nächste vielleicht komplett kalt zu duschen, direkt morgens unter die Dusche gar nicht erst warm anfangen, sondern mit einer kalten Dusche anzufangen. Was du gerade angesprochen hast, die nächste Steigerung, wer die Möglichkeiten hat, ist natürlich so ein Eisbecken sich in den Garten oder auf den Balkon zu stellen. Ja, die Möglichkeiten gibt es ja und dann ist man von der Temperatur so ein bisschen an die Umgebungstemperatur ja gebunden. Also ich freue mich halt, wenn es dann wirklich mal gefroren hat. Dann kann man rausgehen, kann ein bisschen Eis kaputt klopfen und kann sich dann wirklich in das ganz, ganz kalte Wasser setzen. Ja, das ist immer so das Highlight im Winter, wenn man das hinbekommt. Aber auch alle anderen Temperaturen, ich sag mal unter 10 Grad, wenn das Wasser unter 10 Grad hat, ist schon eine super Herausforderung, ist schon sportlich.
Und du sagtest es gerade, manche stellen es draußen hin, in den Garten oder auch auf dem Balkon. Jetzt gibt es mittlerweile ja auch so kommerzielle Geräte. Das hatten wir ja eben schon gesagt, ist im Mainstream ein bisschen angekommen. Jetzt habe ich ganz viel schon gelesen, dass es so Eistonnen gibt, die haben so Kühlaggregate dran. Der eine oder andere stellt sich wahrscheinlich auch die Frage, wenn ich jetzt meinetwegen nur so ein Eisbecken habe, kippt das Wasser irgendwann mal um, veralgt das oder sind da Bakterien drin? Wie stehst du da zu diesen so kommerziellen Geräten?
Ich finde es grundsätzlich super, wenn man das nötige Kleingeld hat, das ist eine ganz tolle Sache und den Platz dafür hat. Die Preise von vernünftigen Geräten fangen aber bei 3.500 Euro an, ne, mit einer richtigen Isolierung, mit einem richtigen Kühlaggregat. Wenn man die Möglichkeiten hat, eine tolle Sache. Ich habe es nicht, deshalb ist der Sommer leider mit Eisbaden bei mir dann eben auch in der Zeit funktioniert es dann halt nicht. Die Zeit geht jetzt demnächst wird ab Oktober los. Ja. Dann habe ich meine normale Tonne im Garten stehen, die ich mit Wasser befülle. Wenn es kalt ist, hält das Wasser auch locker 1,5 bis 2 Wochen, ohne dass da irgendwie was grün wird oder sonstiges oder dass das Wasser dreckig ist. Das funktioniert. Die kleineren, die man heutzutage im Internet kaufen kann, diese einfachen, ja, die man zum Teil aufpusten kann, die ganz, ganz schnell hingestellt sind, die haben ungefähr 200, 250 Liter Wasser, die da reingehen, so mal eine grobe um Richtwert zu haben, dann gibt es Möglichkeiten, das mit einem Salz aufzufüllen, damit die nicht so schnell umkippen. Aber ich habe die meistens nur hingestellt für 1 Woche oder 2, dann auch für diese Workshops, die ich mache. Und dann gieße ich mit dem Wasser vielleicht mal ein bisschen die Blumen, wenn das nötig ist. Oder ja, pack es einfach so weg. Ich habe da keine Aufbereitung und nichts für das Wasser.
Lass uns nochmal bei der Praxis bleiben. Man geht dann in die Eistonne rein. Ganz oft, also die meisten Kälterezeptoren, die sind ja bei uns hier so am Hals oder in der Halsgegend. Wie tief setze ich mich in die Eistonne rein? Hab ich den Hals bedeckt oder nur die Schultern bedeckt? Wie läuft das ab?
Wenn man anfängt, würde ich jedem empfehlen, die Arme definitiv über die Tonne zu hängen, rechts und links, die Schulter dann nicht unters Wasser zu packen, weil wenn man trainiert ist, man merkt, man hat eine Kontrolle, wenn man ins Wasser geht, die Atmung funktioniert, ich habe diesen Stressreiz nicht. Im ersten Moment ist für viele auch eine gewisse Paniksituation, ne? Wenn die erste Minute dann anfangen zu hecheln, schnell zu atmen, die können es nicht kontrollieren, ja, dann sind die auch wieder ruckzuck wieder aus dem Wasser raus. Was du gerade sagst, die meisten Rezeptoren, die haben wir sicherlich am Hals, oberhalb der Schultern. Ich nutze das für mich mittlerweile ganz gerne. Ich gehe also wirklich mit dem Kinn bis unter, also eigentlich bis unterhalb der Nase ins Wasser, ja, und versuche eine ganz, ganz ruhige Atmung dahin zu bekommen. Zum Ende hin mache ich das sogar für mich, dass ich sogar unter Wasser nochmal tauche. Das sind aber Sachen, wenn man es wirklich beherrscht und wirklich kann, kann man diese Reize gerne noch mitnehmen. Wenn man anfängt, auf gar keinen Fall solche Experimente machen, weil man einfach nicht weiß, wie reagiert der Körper. Und deshalb die Arme oberhalb lassen, die Schultern oberhalb lassen, eine ruhige Atmung finden. Wenn man merkt, es ist wirklich noch sehr, sehr kalt, eine Mütze aufziehen, sieht immer sehr lustig aus, wenn man im Eiswasser sitzt und eine Mütze auf hat. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Mütze, auch wenn es nur eine Empfindung ist, aber es hält einen wärmer. Hört sich verrückt an, aber es ist so.
Ja, okay. Jetzt komme ich aus dem Wasser raus. Also ich habe Eisbad gemacht, 5 Minuten, 10 Minuten. Und was mache ich dann? Also springe ich raus und laufe direkt in eine Sauna, um mich aufzuwärmen? Oder nehme ich mir eine Decke, um mich allmählich aufzuwärmen? Setze ich mich an die Heizung oder gehe ich einfach nochmal an der frischen Luft spazieren? Was mache ich?
Ja, also ich mache das eigentlich immer so, ich empfehle es den Leuten rauszugehen, sich kurz abzutrocknen. Ja, und wenn man halt einen schönen Garten hat, kann man gerne ein bisschen durch den Garten spazieren gehen. Einige wärmen sich auch, man kann sich auch ein bisschen mit Sport aufwärmen. Man macht dann also in der Badehose noch ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestütze, einfach mal so ein bisschen wieder zu durchbluten. Das ist auch schön. Das Beste aber und das Schönste ist eigentlich, und das mache ich, wenn mein Sohn mit ins Wasser geht, kuscheln. Danach hört sich jetzt verrückt an, aber wirklich, wir stehen dann in Badehose, umarmen uns, also ne, Haut an Haut und versuchen uns selber so ein bisschen aufzuwärmen. Und das ist ein zusätzlicher Effekt. Das ist auch ja, ganz spannend, dass auch von dieser Haut-zu-Haut-Kontakt Oxytocin ausgeschüttet wird. So eine Art Bindungshormon ist das Ganze. Und das fühlt sich unheimlich gut und toll an. Und ja, hört sich jetzt auch wieder verrückt an, aber es ist wirklich ein Genuss. Und das machen wir dann, wie gesagt, wenn der zweite Sohn noch mit dabei ist, auch schon mal zu dritt, dass wir das dann so ein bisschen Gruppenkuscheln machen. Und das ist ja unbeschreiblich toll.
So, jetzt nehme ich den Jens mal mit rein. Jens, wann gehst du das nächste Mal Eisbaden?
Ich muss gerade ein bisschen lachen über Gruppenkuscheln. Vielleicht sollten wir das auch mal wieder machen.
Ja, habe ich gedacht, jetzt bist du dabei, ne?
Ja, wie du weißt, ich bin ja so ein Warmduscher,
Ah,
ne?
okay.
Ich bin ja eher, ich fühle mich ja eher so ab 30 Grad so richtig wohl. Und aber natürlich dann, wenn wir dann bei 35 Grad auf dem Tennisplatz stehen, dann ist es schon gut, eine Eistonne in der Nähe zu haben. Also jetzt gerade bei diesen extrem hohen Temperaturen im Juli, August, wenn ich da auf dem Platz stehe, da habe ich dann nach 2 Stunden etwa so das Gefühl, dass ich mich extrem überhitze. Und inzwischen habe ich bei Wettkämpfen dann auch Eisbeutel dabei, etc., um auch über bestimmte Körperflächen dann eben schnell Energie aus oder Wärme aus dem Körper rauszubekommen. Hier haben wir jetzt natürlich das andere Extrem. Und wir kennen das ja noch aus der Kindheit. Sascha wird das wahrscheinlich auch so gelernt haben, dass wenn man so an so einen Bergsee geht oder an so einen Binnensee oder am Kanal hier in Norddeutschland beispielsweise oder auch an der Nordsee, dass man sich da ein bisschen vorbereitet. Ja, dass man also die Arme, die Extremitäten, Beine und Arme so ein bisschen vorbereitet auf die Kälteexposition, die da kommt. Ne? Nordsee hat so 17, 18 Grad, je nachdem, in welchem Monat wir sind. Um eben von 36, 5, 37 Körpertemperatur dann diese, ich nenne sie jetzt mal Schockreaktion, und das ist in der Wissenschaft ja auch als Kälteschockreaktion bekannt, um sich da ein bisschen drauf vorzubereiten, damit eben dieser Schock nicht ganz so groß ist. Und ja, unser Organismus reagiert dann logischerweise über das sympathische Nervensystem. In Extremen wäre das dann zum Beispiel Atemstillstand oder eine totale Hyperventilation oder Dinge, die da entstehen können. Deswegen haben wir es als Kind ja auch so gelernt, uns da so langsam vorzubereiten und nicht vom 3-Meter-Brett dann in den kalten Bergsee zu springen und entsprechend uns nicht vorher abzukühlen. Wenn man sich damit wissenschaftlich beschäftigt, und ich bin jetzt wirklich kein Eistonnengänger, eher genau das Gegenteil davon, aber wenn man sich die Literatur mal anschaut, dann hat das natürlich schon sehr, sehr große und spannende Vorteile. Also erstmal ad hoc, wenn man in diese Tonne einsteigt, Sascha hat so ein bisschen die Didaktik, Methodik auch erwähnt, dann hat man natürlich erstmal eine Erhöhung der Atemfrequenz, man hat eine Erhöhung der Herzfrequenz, man hat eine Erhöhung des Blutdrucks, also das, was wir auch haben, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wettkampf bestreiten oder wenn wir etwas Intensives im Sport machen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch eine Abnahme der zerebralen Durchblutung. Ich denke, Sascha, deine Kursteilnehmer, die werden das auch ab und zu wahrnehmen und vielleicht die auch berichten, dass es denen vielleicht am Anfang nicht so gut geht. Und das wird dann besser mit der Zeit, wie man in der Eistonne sitzt und auch mit sukzessiv mit der Trainingsanpassung, wir sagen ja in der Fachsprache Adaptation, also sich an die Kälte zu adaptieren. Vielleicht, Sascha, kannst du da auch noch mal so einen Satz zu sagen, wie sind so die kompletten Greenhorns, die Neueinsteiger, die diese erste, naja, Schock ist das nicht, aber die erste Kälteexposition dann auch wahrnehmen. Was berichten die dir?
Also es ist ja, wenn wir in das Wasser gehen, wir sind eben nicht an diese Kälte adaptiert, so wie du das gerade gesagt hast, dann ist ja so, dass dieses erste Mal Eintauchen ins Wasser wirklich Stress ist. Angst, Schmerz, vielleicht sogar Panik, wenn das Wasser wirklich kalt ist. Und Das, was die Leute mir da sozusagen, ich mache das also maximal, Leute, die zeitgleich reingehen, maximal 3 Leute, die kann ich so begleiten, während die ins Wasser gehen, also auch nicht mehr, damit ich denen ein bisschen helfen kann. Ne? Wenn die gerade in das Wasser gehen, was passiert, so ein bisschen das Ganze moderieren, weil ich diese verschiedenen Prozesse ja durchaus kenne. Und auch die, dass die Muskeln sich so zusammenziehen, das merken die relativ schnell. Das fängt so ein bisschen an, ich will nicht sagen, krampfig zu werden, aber es tut halt weh. Und dann erkläre ich denen so, die stehen halt in der Tonne, die geht dann etwas oberhalb der Knie, oberhalb der Oberschenkel, hört das Wasser dann in dem Moment auf. Und dann versuche ich das über die Atmung, damit die direkt in die richtige, ruhige Atmung kommen, sage ich denen, die sollen bitte tief einatmen und beim Ausatmen in einmal in das Wasser eintauchen und lange ausatmen, damit die gar nicht in dieses schnelle Hyperventilieren reinkommen. Und dann versuche ich so ein bisschen diese Atemvorgabe mit denen zusammen halt durchzugehen, dass sie in diese ruhige, tiefe Atmung kommen. Und dadurch kommen die relativ, wenn sie dann auf mich hören, wenn sie dann, ne, das noch schaffen zuzuhören, dann ist es eigentlich so, dass die das relativ schnell kontrollieren können und eben nicht diesen Fluchtinstinkt haben. Da hatte ich auch schon jemanden dabei gehabt, der sofort wieder aus Wasser rausgesprungen ist, weil er gedacht hat, ne, das funktioniert gar nicht. Die Angst kam dazu, die Panik. Und dann ist es so, dass die eigentlich überrascht sind durch diese Begleitung, wie lange man doch auch beim ersten Mal im Wasser sitzen bleiben kann. Aber Feedback ist, ohne die Begleitung in dem Fall wäre ich schon lange wieder aus dem Wasser raus gewesen. Die fühlen sich sicherer, wenn man es begleitet, wenn man es moderiert, das, was gerade passiert, denen nochmal erklärt, wieso diese Kältewellen sind und was der Körper eigentlich versucht gerade zu sagen. Und dann entsteht so eine gewisse Compliance und dann schaffen die Leute das relativ lange beim ersten Mal schon im Wasser zu bleiben. Und das wäre so, und das kenne ich von mir selber, wenn man das das erste Mal antestet, alleine nicht möglich.
Ja, und diese Exposition, gerade wenn man das anfänglich macht, du hast den Stress erwähnt, es aktiviert das sympathische Nervensystem und diese Veränderung kommt dann zustande, wenn die Körperkerntemperatur dann auch sinkt, so unter oder im Bereich von 36, auch drunter. Und dann fängt der Körper an, eben über das sympathische Nervensystem in dieses Frösteln zu kommen. Und das Frösteln ist ja dazu da, um dann wieder Energie zu produzieren, ja, um die Körpertemperatur dann auch wieder ein Stück weit anheben zu können. Also wir sagen, der Prozess der kontinuierlichen asynchronen Kontraktion der Skelettmuskulatur kennt, glaube ich, jeder, der so ein bisschen im Winter diesen Temperaturabsturz dann auch wahrnimmt, ja, wenn es so in diese Bereiche 0 Grad geht oder auch in die Minustemperaturen. Und in der Wissenschaft nennt man das dann die Schüttelthermogenese. Das heißt, man kontrahiert dann die Muskulatur permanent, also Anspannung, Entspannung, was wir so aus dem Sport auch kennen. Und dadurch steigt die Wärmeproduktion. Die ist 5-mal größer als diese metabolische Grundwärmeproduktion. Also das, was wir jetzt gerade haben, wenn wir hier sitzen und uns unterhalten, müssen wir auch Wärme produzieren, weil wir unsere Körpertemperatur immer aufrechterhalten müssen. Und das hat natürlich ganz spannende Trainingseffekte. Weil wir, der Sascha hat es gerade erwähnt, ja auch ein Fettgewebe haben, was sich deutlich unterscheidet von dem weißen Fettgewebe, was ja jeder kennt, der so ein paar Kilos zu viel mit sich herumträgt. Und wenn man mal so in den Bauch greift, dann gibt es da manchmal so kleine Stellen, wo man es ein bisschen, naja, wie ich sagen, ein bisschen wabbeliger wird. Das ist das weiße Fettgewebe, aber das braune Fettgewebe, das sehen wir nicht so. Das ist zum Teil in der Nackenregion zu Hause. Und dieses braune Fettgewebe, das hat die Eigenschaft, sehr viele Mitochondrien zu haben. Also deutlich mehr Mitochondrien als das weiße Fettgewebe und ist daher sehr thermoaktiv. Also in dem Moment, wo wir in die Tonne steigen, beziehungsweise dann auch eine längere Zeit drin bleiben, aktivieren wir dieses braune BAT-Fett, wie man in der Wissenschaft sagt, das braune Fett. Und es kommt auch zu einer Art Bräunung des Fettgewebes. Das heißt, entsteht mehr braunes Fettgewebe, was viel, viel aktiver ist, also viel mehr Energie auch verbraucht, was dann wiederum, Sascha, vielleicht hast du da auch in deinen Gruppen auch Wahrnehmungen in der Richtung, dass man dadurch auch zum Beispiel abnehmen kann, also Körperfett abnehmen kann. Nicht unbedingt Körpergewicht, aber vor allen Dingen auch die Körperfettkomposition verändert, und das viszerale Körperfett, das proentzündliche Körperfett auch etwas mehr abbaut und das durch braunes Fettgewebe ein Stück weit ersetzen, wäre jetzt der falsche Begriff, aber dadurch wir sozusagen thermoaktiver werden, ja, und auch im Grundumsatz, wenn wir uns nicht bewegen, dann mehr Energie verbrauchen.
Das ist definitiv so. Also grundsätzlich der Umgang mit Kälte ist danach ein anderer. Und das ist eben das, wo der Körper sich daran adaptiert. Und deshalb ist es mit dem Kältetraining, wenn man das beherrscht über die Atmung und der Körper hat eben sich an diese Kältereize gewöhnt, ist es auch nicht mehr, dass man Stress hat, wenn man ins Wasser geht. Also ich habe meinen Puls mal kontrolliert. Wenn ich ins Wasser gehe, ist mein Puls bei 50 Schlägen pro Minute. Also ich kann wirklich runterfahren, ich kann abschalten, wenn ich in das Wasser reingehe, obwohl es extrem kalt ist. Das Zittern, was du eben gesagt hast, diese Muskelkontraktion, das fällt dann eigentlich auch weg, ja, weil der Körper eben aufgrund der Mitochondrien über das braune Fettgewebe anfängt gegenzuheizen. Das ist ja schon mal, dann sind also die Effekte, die man haben möchte. Und was vielleicht noch spannend ist, auch für die Zuhörer, ist, dass der Körper in der Lage ist, aus dem weißen Fett, was wir haben, über ja, dieses Browning ins beige Fett umzuwandeln. Wir haben also Möglichkeiten, das weiße Fett ins beige Fett umzuwandeln. Dort werden ebenfalls auch dann über noch mehr Mitochondrien produziert und der Körper hat viel, viel mehr Möglichkeiten, Temperatur also aufzubauen, entstehen zu lassen. Merke ich daran zum Beispiel, dass ich selbst im Winter, ich schlafe also immer bei offenem Fenster zum Beispiel, habe aber immer nur eine dünne Sommerdecke, mit der ich mich zudecke. Ich versuche meinem Körper also wirklich diese Reize auch zwischendurch zu geben, damit er eben selber anfängt, deutlich mehr zu heizen.
Wir kennen ja diese Eistonne eben auch aus dem Leistungssport, an dem Sascha auch natürlich sehr interessiert ist als ehemaliger Fußballer. Wir sehen das häufig auch bei Tennisspielern, und das wird ganz häufig auch in Interviews dann kommuniziert, so jetzt ab in die Eistonne, also direkt nach einem Match, nach einem langen Match, vor allen Dingen eben in heißeren Temperaturen, dann in die Eistonne. Und da gibt es einige Studien, die das auch belegen können. Ich will mal sagen, die wissenschaftliche Datenlage ist jetzt nicht üppig, aber es gibt einige Studien, die da gemacht wurden, wo dann mit Leistungssportlern festgestellt wurde, dass die eine verbesserte Erholungsfähigkeit haben, dass die vor allen Dingen auch eine verringerte CK-Produktion haben, also der Abbau der Muskelzellen weniger stark ansteigt und vor allen Dingen auch im subjektiven Bereich, ne, dass man das Gefühl hat, dass beispielsweise auch der Muskelkater, das ist jetzt bei den Leistungssportlern eher nicht, aber bei den Hobbysportlern, wenn ich es mal ein bisschen übertreibe, dass dann dieses typische Muskelkatergefühl geringer ist. Da haben wir natürlich, oder das heißt natürlich, aber mit Sicherheit auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Und dafür vielleicht von dir, Sascha, auch nochmal ein Hinweis, weil du hast da deine praktischen Erfahrungen. Wie steht es damit, wenn man beispielsweise kurz und knackig das Ganze anwendet, also eine Temperatur wählt, die entsprechend niedrig ist und das dann kurz macht? Oder ist es besser zu sagen, man hat eher höhere Temperaturen und macht es dafür entsprechend länger? Gibt es da aus deiner, ja, Beobachtung, aus deinen Beobachtungsstudien vielleicht Empfehlungen?
Aufgrund dessen, dass ich halt mein Eisbad immer der Umgebungstemperatur anpasse, ja, weil das, was draußen gerade gegeben ist, ist nur mal mein Eiswasser, was ich habe. Ich kaufe keine Eiswürfelchen, ich habe keine Eismaschine. Mache ich das eigentlich immer so ein bisschen ja, der Situation, abhängig von der Situation, wie es ist. Es ist allerdings so, dass wenn wir wirklich Temperaturen haben von 5 Grad und kälter, 4 Grad, 3 Grad, ne, und auch mal Richtung 0 Grad, dann ist es schon so, dann ist es halt kurz und knackig. Wenn man dann 3, 4, 5 Minuten darin hat, geschafft hat, ist das für den Körper schon ein sehr, sehr ordentlicher Reiz. Wenn die Temperaturen Richtung 10, 11, 12 Grad gehen, kann man das Ganze natürlich auch länger aushalten. Und dann ist die Frage auch grundsätzlich, es ist ja ein hormetischer Reiz, den wir dem Körper geben, es ist ja ein Trainingsreiz. Soll ich das Ganze jeden Tag machen zum Beispiel? Ich mache das nicht jeden Tag. Ich mache das Ganze so ein bisschen auch situationsabhängig. Kann mal jeden Tag sein, kann aber mal einen Tag oder zwei Pause sein. Es gibt die Möglichkeit, was Jens gerade gefragt hat, einmal knackig in dieses richtig kalte Wasser reingehen, solange wie ich es gut aushalten kann und dann ist Feierabend. Man kann das Ganze aber auch, wenn es ein bisschen wärmer ist, also oberhalb von 8 Grad vielleicht, wenn wir diese Temperatur haben, könnte man auch hingehen und sagen, ich mache das Ganze 5 Minuten, nehme mir nach 5 Minuten Zeit zu kuscheln oder ein bisschen mich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen. Das Ganze nochmal für 5 Minuten, dann wieder aufwärmen, nochmal 5 Minuten, so dreimal so ein 5-Minuten-Intervall zu machen, um sich mit einer etwas ja, Wärme und Temperatur von um die 10 Grad dann eben zu befassen. Es ist einfach eine Frage, welches Trainingsprotokoll man da erfüllen möchte. Ne? Ich versuche den Leuten möglichst viel mitzugeben. Mir geht es da um Flexibilität, dass man nicht nur eine Sache ganz, ganz stur verfolgt, sondern vielleicht so ein bisschen spielt damit, mit diesen verschiedenen Reizen, damit es sich einfach gut anfühlt. Und das noch bestenfalls in den Alltag einfach integriert werden kann, damit man merkt, das passt, das funktioniert.
Ja, wenn man es mal gesundheitswissenschaftlich betrachtet, da gibt es ja auch diese Ansätze von diesen Kältekammern, von dieser trockenen Kälte, wo man dann wirklich in extrem kalte Temperaturen hineingeht bei Autoimmunerkrankungen und anderen Erkrankungsarten, scheinbar effektiv. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut, was so im Gesundheitsbereich es dafür Anpassungen gibt an Kälte. Und was ich interessant fand, ist beispielsweise, dass man damit seinen Cholesterin verändern kann, dass man damit seinen Homozysteinspiegel verändern kann, dass man damit das, was Sascha auch erwähnt hat, Stress, dass man seinen Parasympathikus, ne, man hat natürlich einen Einfluss auf das sympathische System, aber in dem Moment, wo man dann rauskommt, das kennt man im Sport durch Anspannung und Entspannung, dann auch wieder der Parasympathikus ordentlich gegenreguliert. Also für all die Leute, die Probleme haben, runterzukommen, ja, die also praktisch nur auf der Adrenalindusche unterwegs sind und dann nicht es schaffen, in diesen parasympathischen Modus zurückzukommen. Ich denke, das wird eine gute Trainingsintervention sein. Du hast die Atmung erwähnt, die natürlich auch einen Rieseneffekt hat darauf. Aber es gibt auch den oxidativen Stress, also der durch die Zellatmung stattfindet und der freie Radikale produziert. Und freie Radikale wiederum die Zellmembranen stören können oder sogar dafür sorgen können, dass das Gewebe sich abbaut und wir über zum Beispiel Antioxidantien dann Filter haben, über die Ernährung einen Filter haben. Aber interessant fand ich, dass diese Kälteanpassung auch einen Einfluss auf den oxidativen Stress hat. Wir haben die Biogenese von braunem Fett erwähnt. Auch die wird dadurch gesteigert. Was interessant ist natürlich im Bereich der ganzen metabolischen Erkrankungen, wenn man an Übergewicht, an Typ-2-Diabetes und auch andere Erkrankungen denkt. Und was ich auch gefunden habe, ist die Erhöhung des Adiponektinspiegels. Und der Adiponektinspiegel steigt natürlich immer dann, wenn der Körper signalisiert, es muss mehr Fett verbrannt werden. Und das wäre natürlich ein, wie soll ich sagen, ein Trigger auch für mehr viszerale Körperfettverbrennung. Und was ich gelesen habe, dass es sogar, zumindest in Tiermodellen, auch die Langlebigkeit fördern kann. Na, also Longevity ist ja ein großes Modewort und wir suchen ja nach den Optionen, wie wir jetzt, ne, Axel möchte ja 120 werden. Wie schaffen wir es jetzt, den Weltrekord von 122 Jahren und 167 Tagen zu toppen? Und das Eisbaden scheint da gut reinzupassen, Axel.
Auf jeden Fall. Ich muss ich einmal kurz unterbrechen. Das waren nicht 167 Tage, es waren 164 Tage. Ich habe es nochmal nachgelesen und zwar bei der Recherche oder bei der Aufbereitung unserer Shownotes. Wir hatten für den Sascha, wir hatten letzte Woche eine Aufnahme zum Thema Longevity und das passt natürlich super in das Thema rein, wenn das Eisbaden das jetzt auch noch unterstützt. Und ja, dann können wir unsere Challenge aufnehmen, Jens. Wir beide wollen alt werden. Dann musst du auch jetzt ins Eisbad.
Ja, wir wollen gesund alt werden. Ich weiß nicht, ob in meinem individuellen Fall das Eisbad die richtige Methode ist. Aber vielleicht nochmal zum Adiponektin. Das können wir ja messen. Wir können es ja im Blut messen. Das haben wir ja auch, Sascha, bei unseren Studien damals gemacht. Auch da haben wir gesehen, dass die Adiponektinspiegel sich verändern, positiv verändern. Und ja, wenn man das in der Eistonne in 3 Minuten oder in 5 oder in Intervallen schafft, und wie in der Natur dafür 3 Tage gebraucht haben, dann ist das natürlich schon ein guter Hebel jetzt auch für eine gestresste Gesellschaft, die eben weniger Zeit haben, sich mit Gesundheitsthemen so weit auseinanderzusetzen, da auch immer wieder kurzzeitige Breaks zu schaffen. Und ja, ich würde sagen, ein relativ spannender Ansatz, Axel.
Auf jeden Fall. Noch ein, zwei Fragen habe ich aber noch, Sascha. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, okay, ich habe es jetzt hier nicht zu Hause, aber wenn ich jetzt mal im Urlaub bin oder sowas, habe ich mal Lust, einfach mal in den See oder wie du, womit du angefangen hast, in einen kalten Fluss zu steigen. Spricht da irgendwas gegen, wenn ich das mal selber mache? Oder sagst du, ey, pass auf, lieber, wenn es mal angehen willst, lieber eher betreut zu machen, wie bei dir in einem Kurs mit einer Begleitung?
Ja, also ich bin dabei, das ist die Königsdisziplin, in einem See Eis zu baden. Es gibt, für mich ist das das absolute, das Tollste überhaupt. Wenn man das aber nicht gewohnt ist, man ist nicht trainiert, bitte niemals allein in einen See gehen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Ja? Weil wenn der Körper einem entgleitet, einem wird schwindelig, man kriegt einen Krampf oder, ist im See dann meistens vorbei. Alleine sowieso niemals, alleine sowieso niemals. Das sollte man nicht tun. Man sollte wirklich sich erst am besten über das Duschen anfangen, dann über die eigene Eistonne sich so langsam ranarbeiten und dann mit einem Kumpel oder was weiß ich, wer noch mitgeht, dann kann man über sowas irgendwann vielleicht mal nachdenken. Aber das bedarf ganz, ganz viel Training und vor allem Selbstsicherheit, damit man weiß, was man da tut. Ich hatte jetzt im März
Kurze
noch.
Frage, Sascha, nochmal
Bitte.
ein kurzer Einschub. Würde es Sinn machen, für den Otto-Normalverbraucher vielleicht mit den Füßen anzufangen, dass man sich so klein, zwei kleine Mini-Bäder macht und dann vor dem Fernseher oder was auch immer?
Füße ist eine Möglichkeit, das Ganze kannst du auch über die Hände machen. Ne? Die Hände in so eine Schüssel mit Eiswasser reintauchen, das Gesicht in eine Schüssel mit Eiswasser einfach mal einzutauchen. Das sind so Sachen, wo man mal zu Hause mit anfangen kann, um diese Kälteschockrezeptoren, die wir haben, so ein bisschen anzutriggern. Ja? Ist sicherlich ein netter Anfang, ist aber noch lange nicht das Gefühl, das, was irgendwann aufkommt, wenn man dann mal richtig im Eiswasser drin sitzt und das Ganze dann. Also diese Power, die das Wasser hat, das mal zu spüren. Ja, wir hatten jetzt im März noch ein Gesundheitsretreat gehabt in Schweden. Bin ich mit einer Gruppe gewesen von 8 Leuten. Und dann ist tatsächlich einer meiner absoluten, das ist mein Traum gewesen eigentlich, ist da in Erfüllung gegangen, dass wir hatten so ein ganz, ganz tolles Haus gehabt, Alleinlage am See. Wir mussten aus dem Wohnzimmer raus. 10 Schritte runter, da hatten wir dann das Wasser, so eine kleine Bucht gehabt, wo man über 2, 3 Kilometer auf diesen See gucken konnte. Und der zweite Morgen, als wir da waren, war tatsächlich so, dass nicht eine Wolke am Himmel war, die Sonne schien und in der Nacht war es -7 Grad. Und dieser See war tatsächlich gefroren. Da war so eine Eisschicht drauf, so von 8 Millimeter, Zentimeter, mehr war es gar nicht. Und man konnte wirklich morgens um 8 Uhr in dieses Eiswasser reingehen. Und diese Ruhe, die man hat, dann dieses Eis so ein bisschen knacken zu hören, in diesem See zu sitzen, das war bisher eines der tollsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Und ich habe es, ja, in dem Fall, das Wasser war 0 Grad, ich habe es gemessen, ich habe einen Thermometer mitgehabt und ja, für 10, 15 Minuten in dem Fall wirklich genossen, da dort sitzen zu dürfen, die Natur zu genießen, das Wasser, den Körper so zu spüren. Das war der Moment, wo man so richtig so in diesem Hier und Jetzt sein konnte, sein durfte, was ja vielen Menschen heute nicht mehr so wirklich gelingt.
Aber du würdest auch sagen, Sascha, ne, wie mit allem, man fängt auch nicht mit Leistungssport an, sondern man arbeitet sich langsam da in die Richtung.
Genau,
Man
es kann
steigert
sein.
das Tempo, man steigert den Umfang, man steigert die Intensität. Würdest du auch beim Eisbaden sagen, man fängt ganz klein an und geht dann langsam in Richtung schwedischem Eisbad,
Genauso soll es sein.
fängt damit aber nicht an?
Das soll so ein bisschen so, dass, wenn man es wirklich das Ziel sein, für mich war es halt ein Ziel, worauf ich dann hintrainiert habe und ich konnte es in dem Moment auch definitiv genießen. Aber da braucht man, wie gesagt, ein bisschen Training, ein paar Jahre vielleicht auch, um dann dahin zu kommen und das dann dementsprechend genießen zu dürfen.
Vielleicht nur ein Satz aus der Gesundheitswissenschaft. Ich habe gelesen, auch in einer Studie kann sogar depressive Symptome wirksam lindern. Und Sascha hat ja gesagt, es hat auch entzündungshemmende Wirkungen. Und wir wissen ja, dass depressive Verstimmungen auch mit Entzündungen zu tun hat im zentralen Nervensystem. Und wenn das natürlich einen Einfluss hat, dann wird das natürlich Sinn machen, das auch bei dieser Indikationsstellung dann entsprechend einzusetzen. Nun haben die wenigsten Psychiater haben eine Eistonne hinterm Haus stehen und machen dort die entsprechenden Programme, wie Sascha das in seinem Krügerhof macht. Aber hier wäre es natürlich auch interessant, eben mehr Zusammenarbeit zu haben zwischen solchen Fachärzten und solchen Institutionen, wie du es wunderbar aufgestellt hast. Und da stärker zwischen Schulmedizin und diesen alternativen Ansätzen zu kooperieren.
Vielleicht ist noch, könnte es ganz spannend sein, es gibt ja sicherlich auch, wir reden ganz oft vom Eisbaden, wie toll und wie super das Ganze ist. Ist es ja auch, aber man hat natürlich auch so ein paar Kontraindikationen. Ne? Gibt ja ein paar Leute, die sich da vielleicht jetzt nicht unbedingt mal einfach so ranwagen sollten, vielleicht mal zum Arzt gehen sollten, das Ganze ein bisschen abchecken lassen. Wenn man damit anfängt und man hat eine extrem hohe Stressbelastung, extrem hoch, ja, man ist wirklich nicht so aus, man hat ganz, ganz schlecht geschlafen, fühlt sich nicht gut, eventuell leichten Schwindel oder sowas, ja, dann bitte niemals mit solchen Sachen anfangen, ne? Wenn die Schilddrüse nicht so optimal funktioniert, ja, da, was nicht ganz richtig ist, das Ganze gerne mit einem Arzt abklären lassen. Wenn irgendwie Epilepsie bekannt ist, Bluthochdruck bekannt ist, ja, solche Sachen dann bitte nicht einfach so machen. Bluthochdruck grundsätzlich ist keine Kontraindikation, er sollte zumindest eingestellt sein. Und sicherlich sollte dann auch das richtige Vorgehen, also eben über die Atmung oder das Ganze erstmal zu begleiten, damit man nicht in diese Blutdruckspitzen reinjagt. Das wäre sicherlich was, was man bedenken sollte.
Ja, weil natürlich Folgendes auch passieren kann. Wir haben ja erst eine Vasokonstriktion, also erstmal zieht sich vieles zusammen, vor allem in der Peripherie. Und dann haben wir diese Vasodilatation. Also dann wird Gewebe stärker durchblutet. Das kennen wir auch aus der Reha. Da haben wir auch immer einen Eisbeutel genutzt. Jeder Physiotherapeut kennt das Pechschema: Pause, Eis, Kompression, Hochlagerung, wenn wir mit dem Fuß umgeschlagen sind oder was auch immer. Und Eis hat den Effekt, eben, dass sich erstmal in der Peripherie die Gefäße zusammenziehen und dann, wenn man das Eis dann von der Körperoberfläche wegnimmt, dann eben genau das Gegenteil passiert. Nämlich dann eine vasodilatatorische Wirkung hat, also bessere Durchblutung, auch das, was Sascha gerade erwähnt hat. Aber es kann in so einer Schockreaktion natürlich auch zu zum Beispiel Herzrhythmusstörungen führen. Und das ist natürlich das, was wir nicht auslösen würden. Deswegen, Sascha, ich habe ja auch überlegt, nach Schweden mitzukommen. Ich hatte zweimal keine Zeit, aber ich wäre auch nicht so ad hoc da in den See gesprungen.
Hätte man mit Training, ich habe die ja vorbereitet, die Leute. Wir haben ja zum Teil 4 bis 6 Wochen vorher angefangen, über Workshops das Ganze schon mal so zu Hause zu trainieren. Ja? Und tatsächlich war es so, dass alle, die jetzt mit waren, auch mit im See waren. Ja? Sind nicht alle geschwommen, aber waren zumindest alle im Wasser.
So, super. Ich habe noch eine Frage, Jens, du hast es gerade gesagt, wenn man dann aus dem Eisbad rauskommt, dann hat man eine verstärkte Durchblutung. Wie sieht es nach dem Eisbaden aus mit einer Sauna? Ist das kontraindiziert oder würdest du sagen, ja, oh, man kann nochmal einen Saunagang machen? Nicht zu heiß, aber dass man halt sich nochmal zum Aufwärmen für die Durchblutung da nochmal in die Sauna geht. Wie ist deine Meinung dazu?
Also die Frage gebe ich gleich an Sascha weiter, weil der hat da mehr Erfahrung. Ich weiß nur, dass wir früher, ich bin ja einige Mal auch in Asien gewesen, um dort zu trainieren, hohe Luftfeuchtigkeit etc. Und dann haben wir uns in der Sauna tatsächlich vorbereitet. Ne? Wir haben dann Dehnübungen in der Sauna gemacht, wir haben so leichte Footwork-Übungen in der Sauna gemacht, um uns zu adaptieren, auch an die Hitze und an viel Schwitzen etc. Meines Wissens gibt es da keine Studien. Ja, also mir nicht bekannt. Und gerade das, was du jetzt erwähnt hast, also von der Kälte in die Wärme, da sind mir auch keine Studien bekannt, aber da können wir besser den Sascha fragen, der hat da vielleicht die ein oder andere Erfahrung.
Ja, Sauna ist toll, finde ich super, mache ich auch total gerne, aber ich würde nach dem Eisbad immer dem Körper, ja, wir haben uns ja jetzt schon mal in die Kälte reingesetzt und jetzt sind wir raus und der Körper fängt ja jetzt an, gegenzuarbeiten. Das ist ja dieser Training, das Training hört ja nicht auf, wenn ich aus der Tonne rausgehe, sondern eigentlich geht es danach ja erst los. Wir setzen uns in die Tonne rein, das, was Jens sagte, wir zentralisieren ein bisschen, ja, wir halten also relativ das Blut im Inneren des Körpers. Ein Trick ist auch, wenn man ins Wasser geht, die Handflächen, also außerhalb des Wassers zu lassen. Das hilft schon ganz, ganz viel. Wenn man die Hände ins Wasser tut, entweder in die Kniekehle zu legen, ja, damit die Handfläche keinen Kontakt zum Wasser hat, oder aber fest auf die Oberschenkel oder auf den Po drauf zu drücken. Dadurch hält man schon ein bisschen länger die Wärme im Eiswasser. Ne, das sind so Möglichkeiten, damit man das Ganze hinbekommt. Wenn man dann aus dem Wasser rausgeht, ja, und der Körper irgendwann die Gefäße wieder weit stellt, das Blut durch den, also auch wieder in die Finger zirkuliert, in die Füße zirkuliert, wird natürlich im Nachhinein der Körper noch so ein bisschen runtergekühlt, obwohl man aus der Tonne schon wieder raus ist. Man spricht dann von so einer After-Drop-Reaktion des Körpers. Und dann kann es sein, dass man schon 10 Minuten aus dem Wasser raus ist und der Körper tierisch anfängt zu zittern. Und das Ganze kann dann auch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, vielleicht sogar noch länger, je nachdem, wie weit man das halt ausgereizt hat, zittert der Körper. Man kriegt auch gar keine wirkliche Kontrolle zurück. Also Suppe essen danach wird schwer, das funktioniert nicht, weil nichts am Löffel bleibt. Das habe ich schon selber erlebt. Ja, und das sind so die Reaktionen. Und dann wollte man so ein bisschen halt aufgeklärt werden, dass das eine normale Reaktion ist, dass das eine Trainingssituation ist, diese After-Drop, auch weiterum diese braune Fettproduktion oder dieses Umwandeln von weißes ins beige Fett halt mit trainiert. Und deshalb würde ich nach dem Eisbad definitiv nicht in die Sauna gehen, sondern den Körper weiter ackern lassen, damit es ein guter Trainingseffekt wird.
Guter Hinweis, da habe ich vielleicht noch eine Ergänzung dazu, auch aus dem Leistungssport. Du hast die Handflächen, die Handinnenflächen erwähnt. Das ist nämlich so, dass wir über die Handinnenflächen am besten auch die Körperwärme aus dem Körper rausbekommen. Wenn du jetzt in die Eistonne gehst, dann hast du natürlich eine extreme Abwärme sozusagen, was wir in dem Moment nicht wollen. Aber wenn wir jetzt bei 35 Grad auf dem Tennisplatz stehen, 13 Uhr im Juli, dann willst du ja genau den gegenteiligen Effekt. Du willst ja sehr viel Körperwärme durch die Intensität. In der Muskulatur entsteht ja Körperwärme und die muss ja irgendwie aus dem Körper raus. Und wenn du jetzt eine Umgebungstemperatur hast, die so in Richtung deiner eigenen Körpertemperatur geht, ja, sagen wir mal 5, 36 Grad, dann wird das schwer, überhaupt noch die Wärme abzugeben. Und das beobachten wir ja auch beispielsweise bei Tennisspielern, wenn man Tennis schaut in Australien oder jetzt auch in New York, dass die sich dann ihre Eisbeutel in den Nacken legen. Aber die beste Möglichkeit, die Hitze schnell loszuwerden, ist über die Handinnenflächen. Also man beobachtet selten, dass die Eisbeutel in die Hand nehmen. Das wäre eigentlich die beste Möglichkeit, sich mit dem Ball wechseln, Körperwärme vom Hals zu schaffen. Was die vermutlich deshalb nicht machen, ich selber mache das, aber die Spieler machen das nicht, weil man dann natürlich kalte Hände hat erstmal. Dann nimmt man dann 90 Sekunden später den Tennisschläger in die Hand und hat dann vielleicht ein bisschen weniger Gefühl. Deswegen legt man die Eisbeutel lieber in den Nacken. Aber vom Effizienzstandpunkt her werden die Handinnenflächen hier am besten.
Ich glaube, das soll es für heute mal gewesen sein. Wir haben ganz, ganz viel interessante Sachen zum Eisbaden, zur Kälteexposition gelernt. Es war eine unwahrscheinlich interessante und spannende Folge und ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit dir, Sascha. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du dir Zeit genommen hast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten bestimmt viel mitnehmen und der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon mal in ein Eisbad steigen. Schauen wir mal. Wäre schön, wenn ihr uns mal schreibt, wie eure Erfahrungen damit sind. Und alle Informationen auch zum Sascha und seinem Krügerhof werden wir in unseren Show Notes verlinken, damit ihr auch alle Informationen habt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und ja, wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund da draußen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.